Schau auf die Uhr.
Wer korrekt ist und nicht warten kann, den rate ich jetzt zu gehen. Wenn du aber bleiben willst, ich verspreche dir, dass du einen theologischen Nugget mitnehmen wirst nach Hause. Ich war gestern trainieren im Gym und ich habe jemanden gefragt, ob die Person von mir ein Bild machen kann für meine Gemeinde, wie ich trainiere. Und ich wollte dieses Bild zeigen. Ich habe mich richtig bemüht, so viel es geht, an dem Tag zu trainieren, damit ich auch auf diesem Bild gut aussehe. Ist mir gelungen. Ich weiß nicht, wieso ihr lacht. Für so ein Foto habe ich ungefähr 3 Sekunden gebraucht. März 2023 wurde dieses Foto gepostet. Es war von jemand, der, das war 2023, das war quasi das Jahr, so wo das Ganze am Entstehen war von KI. Und dieses Foto wurde dann hochgeladen als so eine Art Experiment. Mal schauen, was KI so machen kann an Veränderungen. Und ihr glaubt nicht, oder vielleicht habt ihr es schon gewusst, aber ihr glaubt nicht, was für eine Welle an Kritik zum Papst gekommen ist wegen diesem Bild. Und das Bild stimmt nicht. Das ist ein KI-generiertes Bild. Stell dir mal vor, man würde falsche Bilder über dich hochladen. Da bist du zu sehen mit vielleicht kontroversen Persönlichkeiten oder vielleicht am etwas tun, wofür du aber gar nicht stehst, aber das wird einfach verbreitet, so ein Bild. Und die Leute glauben dann, dass du dahinter stehst. Heute werden wir genau darüber reden. Über ein verfälschtes Bild von Gott. Modern ausgedrückt, über ein KI-Bild, was erstellt wurde über die Jahrtausende, über ein Gott, was es vielleicht nicht mehr gibt. Das ist ein Thema, was uns eigentlich als Menschen schon seit jeher beschäftigt. Wer ist Gott und wer ist er denn? Und die Antwort auf diese Frage, also was dein Gottesbild ist, wird dann auch bestimmen, wie du dich selbst siehst und wie du dich selbst definierst und wie du interagierst mit deiner Umgebung. Beim Vorbereiten der Predigt, es kamen mir so viele Gedanken, dass ich gesagt habe, nee, ich mache eine Serie draus. Ich will nicht alles komprimiert in einem machen, lieber dosiert und aufgeteilt. Also ich werde wahrscheinlich 3, 4 Predigten aus diesem Thema machen. Und heute ist das erste. Es geht um Start in die Gottesbilderwelt. Wir als Menschen, wir haben uns immer so ein Bild von Gott gemacht. Wenn wir ganz weit zurück in der Zeit gucken, zum Beispiel, wie war es das Gottesbild bei den Babyloniern? Da gibt es mehrere Götter, die in Konflikt und Rivalität stehen, so nach deren Verständnis. Und Marduk, das ist dieser hier, dieser Gott, Marduk ist quasi der größte Gott unter den Göttern. Und dieser Gott ist der Gott, der auch alles erschaffen hat. Und eines Tages kommen die anderen Götter und die bitten diesen Marduk, Menschen zu erschaffen, sodass sie den Göttern dienen. Und so wird quasi ein Bild gebildet von: Wir Menschen sind quasi Dienern oder Sklaven von diesen Göttern. Wir müssen das tun, was sie uns sagen. Gehen wir weiter. Die griechischen Götter. Die griechische Götter, also die griechische Mythologie, ist schon bekannter als die babylonische. Das begegnet uns auch heute in auch modernen Filmen. Da werden ein paar von denen abgebildet. Aber das Kennzeichen für mich, für diese Gottheiten, ist einfach, dass sie apathisch sind. Die haben kein Mitgefühl mit der Menschheit. Die sind einfach, man könnte auch sagen, richtig grausam. Wenn ihr euch so befasst oder lest über die griechische Mythologie, das sind krasse Geschichten eigentlich. Das sind auch perverse Götter gewesen, die es richtig rumgetrieben haben. Mit anderen Göttern oder mit Menschen und so weiter. Wenn wir dann in den christlichen Kontext reinkommen, zum Mittelalter zum Beispiel, die Kirche damals hat auch ein Bild von Gott vermittelt. Und zwar durch Lehren wie zum Beispiel von der Hölle, wo du da ewig brennen wirst, um deine gerechte Strafe zu erleiden, oder der Gedanke von diese Ablassbriefe und so weiter, wo man sich Dinge erarbeiten kann und so. Schauen wir uns jetzt in der Moderne ein bisschen, was heute so über Gott gesagt wird. Richard Dawkins, das ist ein eigentlich sehr berühmter Biologe und Autor, in diesem Buch Der Gotteswahn schreibt Folgendes in seiner Einleitung: Der Gott des Alten Testaments ist unbestreitbar der unangenehmste Charakter in der gesamten Literatur. Eifersüchtig und stolz drauf, kleinlich, ungerecht, unversöhnlich und rachsüchtig, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kindermorderer, Völkermorderer, pestilenter, megalomanischer, sadomasochistischer, kapriziöser Schläger. Christopher Hitchens, das war ein bekannter britischer, amerikanischer Schriftsteller und Journalist. Und in seinem Buch Gott ist nicht großartig, wie Religion alles vergiftet, schreibt er Folgendes: Gott liebt dich so sehr, dass er die Hölle erschaffen hat, um dich für immer zu quälen, nur für den Fall, dass du ihn nicht erwidert hast. Dieser Mann, im Englischen sagt man, ist ein Protest-Atheist. Ein Protest-Atheist. Und diese neue Richtung, die es jetzt gibt, es geht darum, er fördert die Gedanken von Atheismus durch die Perspektive der Evolutionstheorie, indem er zeigt, so ein Gott, wie er es hier so beschreibt, es ist so grausam oder so unlogisch, dass es sowas gibt, dass es den nicht geben sollte eigentlich. Das ist, macht keinen Sinn alles. So nach dem Motto: Erwartest du, dass ich an sowas glauben soll? Nun, wenn wir jetzt auf die populäre Welt schauen, wie zum Beispiel große Influencern oder Hollywood-Stars, was sagen die so? Sie ist auch bekannt für Filme wie Iron Man oder Avengers. Und sie sagt Folgendes: Religion ist die Ursache aller Probleme in der Welt. Sie verursacht Krieg. Es sind mehr Menschen durch religiöse Konflikte gestorben als aus irgendeinem anderen Grund. Und leider hat uns die Geschichte das bestätigt. Muss man ehrlich sagen. Kriege im Namen Gottes zum Beispiel. Kreuzzüge. Bekehrungskriege. Und ich frage mich jetzt, ist es aber nicht aufgrund von einer falschen Auffassung, wer Gott ist und was sein Wille ist, und deswegen entstehen solche Sachen? Taylor Schillings, auch Schauspielerin, sie sagt Folgendes: Ich glaube nicht, dass 1 Milliarde Inder in die Hölle kommen, weil sie ja nicht glauben. Ich glaube nicht, dass wir Krebs bekommen, um Lektionen fürs Leben zu lernen. Und ich glaube nicht, dass Menschen jung sterben, weil Gott einen anderen Engel braucht. Also dahinter steckt diese Verständnis von, wenn du stirbst, dann wirst du quasi so wie ein Engel, gehst in den Himmel. Hinter diesem Denken steckt, oder hinter dieser Prägung, was sie wahrscheinlich erlebt hat von klein auf, steckt der Gedanke von Calvin, so der Prädestination. Du wirst vorherbestimmt, irgendwas zu erleben, von so Gott zwingt dich quasi in diese bestimmte Richtung zu gehen. Du bist prädestiniert, so diesen Unfall zu haben. Du bist prädestiniert, Krebs zu bekommen. Du bist prädestiniert und so weiter. Also es gibt einen Plan hinter all dem, was hier auf dieser Welt passiert. Brad Pitt, auch Schauspieler. Ich bin damit aufgewachsen, dass mir gesagt wurde, dass die Dinge Gottes Weg waren. Wenn es nicht geklappt hat, es war Gottes Plan. Also, wenn es nicht klappt in deinem Leben, wie zum Beispiel du bekommst eine schwere Krebsdiagnose oder eine Krankheit und so weiter, ja, dann war es wohl Gottes Plan. Und ich muss ehrlich sagen, dass schaue ich nicht so in der Welt, dass es so ein Denken gibt, sondern auch in unseren Gemeinden besteht so hier und dort so ein Denken, mir ist das widerfahren. Ja, es war wahrscheinlich Gottes Plan. Wenn Christen zu der Überzeugung gelangen, dass Gott über den Jesus gesagt hat, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, wenn diese Christen oder wir als Christen zu dieser Einsicht kommen, dass er Krebs verursacht, Kinder durch Autounfälle tötet oder Ehemänner fremdgehen lässt, weil es ein Plan war, dann wissen wir zweifellos eigentlich, dass in der Christenheit etwas furchtbar faul ist. Es gibt ein Problem. Und ich habe jetzt bewusst Christenheit gesagt, weil wir sind ja auch Teil der Christenheit und auch unter uns in den Gemeinden gibt es dieses Denken manchmal. Und diese, ich nenne mal diese Infektion des Denkens, hat derart Wurzel geschlagen, dass viele es sogar als Frömmigkeit sehen. Es ist ein frommer Gedanke, so zu denken, dass es einen Gott gibt, der alles durchdacht hat und so einen Plan hat, auch im Leid. Aber ich bin der Meinung, dass so eine Art von Religion hat heute eher Atheisten erzeugt als etwas anderes. Menschen wollen so einen Gott nicht. Ich kann wirklich zutiefst verstehen, wenn jemand heute sagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Wenn das wirklich der Gott ist, was wir proklamieren, Ich frage mich, woher kommt es? In der Adventgemeinde, wir reden oft von so einem großen Kampf zwischen Gott und Satan, zwischen das Gute und das Böse. Und ich frage mich jetzt, worum geht es in diesem Kampf zwischen Gott und Luzifer? Worum geht es? Alles begann mit einem Bild von Gott, was verzerrt wurde. Ein Bild von Gott, was verzerrt wurde. Und das würde ich gerne mit euch heute anschauen in 1. Mose. 1. Mose, Kapitel 3. Und dann ab Vers 1. Aber die Schlange, wir sind hier im Garten Eden, Adam und Eva, und jetzt kommt die Schlange. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nun, was hat denn Gott gesagt? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von einem. Also stell ich mal dieses Bild hervor, diesen Garten mit wahrscheinlich, weiß ich nicht, mehrere tausend Bäume. Sagen wir, 1 Million Bäume gab es da. 1 Million Bäume, das heißt, so mathematisch gesehen, das waren 1 Million Ja's. So, ich kann mir so vorstellen, so, wo Adam kommt, fragt, ja, und von diesem Baum? Ja, darfst du auch essen. Von dem auch, und von dem auch, und von dem auch, und von dem auch. Und irgendwann dann am Abend, ja, aber von dem hier nicht. Einem Baum. Das heißt, so, schaut man die Relation. Mehrere tausende Ja's und einen Nein. Wie wird hier Gott dargestellt? Was ist das Gottesbild, was hier Luzifer vermittelt? Die erste Lüge ist, Gott ist ein Kontrolleur. Wir lesen weiter. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ess nicht davon und rührt sie auch nicht, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Gott ist also ein Lügner. Das, was er gesagt hat, ist nicht so. Ihr werdet nicht sterben. Ganz sicherlich nicht. Okay, Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Sogar noch so eine Art Level Up, wenn du das nimmst. Also Gott ist ein Egoist. Er will nicht, dass du so wirst wie er oder vielleicht noch drüber sogar. Er will keine Konkurrenz. Er denkt nur an sich. Also schon von Anfang an haben wir Luzifer, der hier ein verdrehtes Bild von Gott darstellt. Gott ist nämlich ein Kontrolleur, ein Lügner und ein Egoist. Interessant ist, hier spricht wer zu Eva? Satan in Form von was? In Form von einem Tier, eine Schlange. So, was wissen wir? Was war denn der Auftrag von Gott an den Menschen? Die sollen den Tieren so Namen geben und so. Das heißt, die kannten schon wahrscheinlich mehrere Tiere. Und die haben wahrscheinlich auch schon erkannt und gesehen, dass keiner von denen konnte so kommunizieren mit den Menschen, oder? Das sind ja Tiere. Und jetzt haben wir ein Tier, was aber am Baum ist und scheinbar von der Frucht genommen hat, weil jetzt kann dieses Tier sogar reden. Also kann jetzt was mehr als ein normales Tier kann. Und jetzt kommt die Verführung von, stell dir vor, du als Mensch, wenn du das nimmst, dann, ich kann jetzt reden als Schlange. Du als Mensch, du wirst dann so sein wie Gott. Also richtig klasse gemacht. Satan vermittelt ein Gottesbild von Gott, dass er nämlich böse ist. Das Problem der Sünde begann also mit einer Lüge über wer Gott ist. Er stellt Gott als Tyrannen dar. Man könnte sagen, in diesem Kampf zwischen Gott und dem Teufel führt Luzifer einen Rufmord gegen Gott. Einen reinen Rufmord. Lass uns sehen, wie diese Rufmordkampagne gestartet hat. Und zwar, da finden wir eine Stelle in Hesekiel, das quasi die Geschichte des Teufels, wie Luzifer dann zum Teufel wird. Und dann lesen wir im Kapitel 28, könnt ihr alles zu Hause lesen, aber da gibt es einen besonderen Aspekt, Vers 15 und 16. Du warst vollkommen in deinem Wegen von Tag der Schaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Was wissen wir da? Gott hat ein Luzifer geschaffen, nicht ein Satan. Luzifer bedeutet Lichtträger. Von Tag 1 an war Luzifer ein guter Engel. Bis hier Gott sagt, bis dann Sünde in dir entstanden ist. Okay, wie ist das passiert? Vers 16. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel gefüllt worden. Also es kam irgendwie vom Herz raus, dieses Problem. Und du hast gesündigt, darum habe ich dich vom Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Ich habe jetzt diesen Wort unterstrichen, Handelsgeschäfte. Wenn wir uns das hebräische Wort anschauen von Handelsgeschäfte, heute werde ich euch ein hebräisches Wort nämlich beibringen. Und das ist das Wort Rechula. Rechula von der Wurzel her bedeutet Handel treiben. Und was macht denn ein Händler? Ein Händler geht von Ort zu Ort oder von Mensch zu Mensch, um die Waren quasi zu verkaufen. Es gibt aber auch eine andere Bedeutung, nämlich Gerüchte verbreiten. So wie ein Händler von Mensch zu Mensch geht, so geht auch ein Gerüchteverteiler von Mensch zu Mensch und verbreitet Informationen über den anderen, die falsch sind. Also, wir haben hier Satan, der im Himmel von Engel zu Engel geht, von Gruppe zu Gruppe geht und verbreitet falsche Informationen über Gott, wer Gott ist. Und was macht er da? Er sät Zweifel in diesem Herzen. Zweifel. Ist Gott dann wirklich so, wie er sich ausgibt? So begann die Rufmordkampagne im Himmel. Und diese Strategie sehen wir später dann auch im Garten Eden. Das ist die Geschichte, was wir gerade gelesen haben, in 1. Mose 3. Satan kam also nicht zuerst mit einer Frucht. Er kam mit einem Gedanke. Das war nicht nur ein Gedanke, das war, man könnte sagen, ganz harmlos. Das war nur eine Frage. Hat Gott denn wirklich gesagt? Bist du dir ganz sicher? Und Adam und Eva hörten in diesem Moment, sie hörten auf, Gott vollständig zu vertrauen, als sie genommen haben. Die haben der Schlange vertraut. Die haben das geglaubt, was die Schlange gesagt hat, eher als das, was Gott gesagt hat. Und erst danach kam der Biss. Also das eigentliche Problem war nicht zuerst der Biss an der Frucht, sondern das, was vorher im Herzen passiert ist, was zum Biss geführt hat, was zum Neben der Frucht geführt hat. Lesen wir dann Vers 6, in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Hier die Abfolge des Problems. Sehen, begehren, nehmen, weitergeben. Genau das ist die Abfolge auch von Sünde. Sehen, begehren, nehmen, und das wird auch weitergegeben. Interessanterweise ist, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, nach jedem Tag, was sagt Gott? Es war gut. Am letzten Tag sagt er obendrauf, es war sehr gut. Es gab eine Sache in diesem Garten, was nicht gut war. Wo Gott das definiert hat als nicht gut. Und das war diese Frucht von diesem Baum. Und jetzt kommt die Frau. Und was sagt die Frau in ihrer Perspektive? Sie sah, dass es gut zum Essen wäre. Jetzt definiert der Mensch, was gut ist, nicht mehr Gott. Nun, wenn wir uns die Bibel anschauen, was sagt denn die Bibel über was Sünde ist? Was wäre so eine Definition der Sünde? Da gibt es mehrere Texte, aber ich würde gerne drei ganz schnelle anschauen. Der erste finden wir in 1. Johannes 3, Vers 4. Da steht, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also, Johannes sagt, Sünde ist zunächst gesetzlos handeln. Nun, okay, was ist denn das Gesetz dann, wenn wir von jetzt dem Gesetz reden? Da gibt es in Römer 13, Vers 10 einen Text, wo es sich darauf bezieht. Die Liebe tut den Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Okay. Paulus sagt also hier in anderen Worten, die DNA vom Gesetz ist die Liebe. Gottes Gebote sind deshalb nicht irgendwelche willkürliche Regeln, so wie in einem Verein Regeln gibt. Es ist das Schützende, das sind einfach schützende Prinzipien, könnte man sagen, um Liebe zu beschützen, zu bewahren. Darum ist auch sein Gesetz ein Ausdruck seines Charakters. Und wenn wir Sünde dann so verstehen, dann ist das nicht nur ein Regelbruch. Das wäre eigentlich zu leicht, ein Regelbruch. Sünde ist ein Beziehungsbruch. Ich gebe euch so ein Beispiel, um das ein bisschen zu veranschaulichen, was Thema Gesetz angeht. Die ganze Welt, das ganze Universum, die ganze Physik, Biologie, Mathematik und so weiter funktioniert, weil es Gesetze gibt. Und das ganze Universum, könnte man sagen, funktioniert nach einem Gesetz, jetzt ganz allgemein gesagt, Man könnte sagen, das Gesetz der Liebe. Das klingt jetzt so romantisch, aber schaut mal euch die Natur an. Die Schöpfung lebt, wortwörtlich lebt, von einem Geben und ein Empfangen. Das ist der Kreislauf des Lebens. Wenn ich auf den anderen achte und ich auch was bekomme, dann entsteht so ein Wie-Leben. Natürlich könntest du jetzt auch theoretisch deine Freiheit nutzen und sagen, ich will nicht mehr geben, ich will nur behalten. Okay. Du könntest dann zum Beispiel einen Plastikbeutel nehmen und du sagst, ja, ich teile nicht mehr mit der Natur oder mit den Bäumen, keine Ahnung, mein Sauerstoff, mein CO2 und ich mach einfach hier zu mit einem Beutel, um nicht mehr mit den Bäumen zu teilen, die mir aber was geben. Was wird dann passieren? Du wirst sterben. Es ist eine Frage nur der Zeit. Bis du dann erstickst an deine eigenen Ausgaben. Und das Problem ist nicht, dass dich irgendjemand bestrafen wird. Das Problem ist, du hast dich selbst vom Kreislauf des Lebens getrennt. Und das Ergebnis, das natürliche Ergebnis, ist der Tod. Das würden wir alle unterschreiben, wenn das mit dem Beispiel von der Tüte. Aber dasselbe können wir quasi auf Gottes Prinzipien übertragen. Wenn wir Gottes Gesetz der Liebe brechen und zum Egoismus quasi wechseln, trennen wir uns vom Prinzip des Lebens. Und das natürliche Ereignis oder Ergebnis dieser Trennung ist schlussendlich der Tod. Und jetzt, ich will euch einfach aufzeigen, das Problem der Sünde ist vielleicht komplexer, als was wir manchmal uns denken können. Ich sehe, es gibt so ein dreidimensionales Problem der Sünde. Oft, wenn ich, weiß ich nicht, bei meinen Bibelstunden oder so frage, was ist denn Sünde? Dann wird so einfach ein Katalog von Dingen gesagt, die einfach Handlungen sind. Ja, wenn ich das und jenes tue, das ist eine Sünde. Aber ich finde es sehr einseitig, wenn wir Sünde nur runterbrechen auf Handlungen. Aber Sünde ist viel komplexer, wie zum Beispiel, es geht auch in deine Wahrnehmungsebene rein. Wir nehmen gerade Dinge verzerrt wahr. Wie zum Beispiel diese Frage, hat Gott wirklich gesagt? Also wir können nicht mal Gott so wirklich wahrnehmen, wie er wirklich ist. Wir sind irgendwie so getrennt von ihm. Sünde zeugt also in uns Vorbehalte, Skepsis und Misstrauen gegenüber Gott. Auf der Beziehungsebene passiert ja auch was mit Sünde. Es zerbricht Beziehungen. Und zwar die zwischenmenschlichen und auch die Gott-Mensch-Beziehung. Und dann am Ende gibt es ja auch die Verhaltensebene von Verhalten, das Tun. Lesen wir weiter, Vers 7, wie es dann weiterging. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, dem Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr dem Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich sehr, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, ja, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Und auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich, Gott, will Feindschaft setzen zwischen dir, Schlange, und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Und er, der Nachkomme, der Messias, der Verheißene, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was passiert nach dem Nehmen der Frucht? Der Mensch versteckt sich und dann kommt Gott. Und was macht Gott? Er erscheint mit Blitz und Donner und sagt: Was hast du da getan? Nein. Er stellt nur eine Frage: Wo bist du denn? Schau mal, das ist ja eine viel größere Frage als nur die Ortsfrage. Ich bin hier hinter dem Baum Nummer 7 oder so, weiß ich nicht. Es ist eine Beziehungsfrage. Schau mal, wo du gerade bist. Du versteckst dich von mir. Was war jetzt die Antwort von Adam? Ja Gott, ich bin dir ehrlich, ich sag dir ganz genau, wo das Problem lag. Und zwar hier an meiner Seite. Die Frau. Und jetzt kommt so ein Nebensatz, der bringt es wirklich auf den Punkt, die du mir gegeben hast. Jetzt kommt er zur Frau. Er kommentiert das nicht mal. Ja, okay, ich nehme es an. Geht zur Frau. Was passiert? Ja, die Schlange. Man könnte auch eine Fußnote machen, die du erschaffen hast. Also was merkt ihr hier, was Sünde tut? Ja, Verantwortung ist komplett nicht bei mir, sondern immer bei einem anderen. Und schlussendlich, wer ist verantwortlich für alles? Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast. Hättest du sie besser planen können? Da gab es jetzt einen Fehler wahrscheinlich in der Funktion, weiß ich nicht. Bei der nächsten Predigt werden wir uns ein Gleichnis anschauen, den Gleichnis vom verlorenen Sohn, der das Ganze von diesen Gottesbildern auf den wirklich Punkt bringen wird von Jesus. Und ich würde gerne jetzt zusammenfassen, wir haben also heute gesehen, dass Satan vor langer Zeit eine Lüge über Gott und seinen Charakter verbreitet. Wer Gott ist. Eine Rufmordkampagne gegen Gottes Charakter. Und das Tragische ist, diese Lüge hat nicht nur die Welt erreicht, sondern oft auch unsere Herzen. Ja, auch hier in der Gemeinde. Viele Menschen haben ein Bild von Gott, als wäre er streng, hart, kontrollierend, als würde er ihnen etwas wegnehmen wollen. Und wisst ihr, genau deshalb kam Jesus. Genau deshalb. Er kam, um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Wenn wir also Jesus sehen, wenn wir also Jesus sehen, wie er Kranke berührt, wie er Sünden vergibt, wie er Menschen annimmt, die allen anderen aufgegeben haben, dann siehst du Gottes Herz. Und am Kreuz sehen wir am deutlichsten, dass Gott dort sagt, eine ganz bestimmte Botschaft an der ganzen Welt: So sehr liebe ich dich. So sehr. Und meine Frage am Ende ist: An welchen Gott glaubst du? An an was für einen Gott glaubst du? Kannst du wirklich glauben, dass er auch gut ist? Und wirklich 100% gut und nicht so halb gut oder 80 gut und 20 nicht so? Und dass dieser Gott auch wirklich dich will? Vielleicht hat heute die Lüge über Gott auch in deinem Herzen Spuren hinterlassen. Aber heute lädt dich Gott ein, ihn neu zu sehen. Nicht durch die Lügen oder nicht durch die Angst oder durch diese falschen Gottesbilder, sondern durch Jesus. Denn wer Jesus sieht, sieht den Vater. Amen.